Vielen herzlichen Dank für diese Leitung in Lobpreis, vor allen Dingen in die Dankbarkeit hinein, in das, was wir auch ansehen dürfen und sollen, was er uns Gutes getan hat. Ich freue mich, liebe Gemeinde, dass wir in den Ferienwochen ein bisschen mehr Muße haben, auch zum Betrachten der Schrift. Und ich habe ausgesucht den 1. Thessalonicher Brief und würde gerne in den nächsten Wochen immer wieder einen Abschnitt aus dem 1. Thessalonicher Brief aufgreifen als Predigttext. Und wir haben vorhin schon von Peter gehört, gerade im ersten Kapitel findet sich eben auch unsere Vision, sage ich mal ganz geradeaus, einfach unsere Vision als Gemeinde in dieser Trias, Glaube, Liebe und Hoffnung wieder. Also 1. Thessalonicher 1 ist unser Predigttext heute und ich lese ihn aus der Basisbibel. Da heißt es: Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher, die zu Gott, dem Vater und zum Herrn Jesus Christus gehört. Wir wünschen euch Gnade und Frieden. Jedes Mal, wenn wir im Gebet an euch denken, danken wir Gott für euch alle. Vor Gott, unserem Vater, müssen wir nämlich ständig an euch denken. Daran, wie ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, wie sehr euer Wirken von der Liebe bestimmt ist und wie unerschütterlich ihr an der Hoffnung festhaltet. Das alles ist ja das Werk unseres Herrn Jesus Christus. Ja, ihr von Gott geliebten Brüder und Schwestern, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten. Es geschah mit machtvollen Taten, mit Hilfe des Heiligen Geistes und mit großer Überzeugungskraft. Ihr wisst doch, wie wir uns mit Rücksicht auf euch verhalten haben, damals, als wir bei euch waren. Ihr seid unserem Beispiel gefolgt und damit dem Beispiel des Herrn. Obwohl ihr selbst in großer Not wart, habt ihr die Botschaft mit Freude angenommen. Und diese Freude kommt vom Heiligen Geist. So seid ihr zum Vorbild geworden für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia. Das Wort des Herrn wurde von euch aus nicht nur nach Mazedonien und Achaia weitergetragen. Nein, die Nachricht, dass ihr jetzt an Gott glaubt, hat sich überall verbreitet. Darüber brauchen wir also nicht mehr berichten. Die Leute erzählen nämlich schon, wie gut ihr uns aufgenommen habt. Und sie erzählen auch, wie ihr euch von den Götzen abgewendet und Gott zugewendet habt. Jetzt dient ihr dem lebendigen und wahren Gott. Ihr wartet darauf, dass sein Sohn vom Himmel her wiederkommt. Jesus, den er vom Tod auferweckt hat. Er rettet uns vor dem Zorn Gottes. Liebe Gemeinde, ich möchte die Predigt in drei Teile teilen und wir gehen dann auch dieses ganze Kapitel anhand dieser drei Teile durch. Und wir schauen uns kurz an, was das für drei Teile sind. Der erste Teil heißt auf die Anfänge sehen. Der zweite Teil heißt das Evangelium vertreten ohne Hintergedanken. Und der dritte Teil heißt daran festhalten, dass Gott selbst unseren Zielhorizont setzt. Auf die Anfänge sehen. Ja, wir finden uns hier wieder in einer Situation, in der eigentlich ein Brief noch etwas Außergewöhnliches ist. Der Paulus hat wahrscheinlich den 1. Thessalonicher Brief als ersten Brief überhaupt geschrieben. Und trotzdem wird deutlich, wie wichtig Kommunikation ist bereits in den frühchristlichen Gemeinden. Begegnung und Verbindung. Es war ja so, dass das Römische Reich schon mit vielen Straßen durchzogen war. Es gab eine Infrastruktur, sonst hätte der Paulus ja gar nicht so schnell von einem Ort zum anderen kommen können, ob das Schiffe waren oder eben Wege, die begangen werden konnten, die schon ausgelegt waren für richtig Verkehr. Und jetzt aber schreibt er auch Briefe. Am Beginn des Briefes schaut Paulus voll Dankbarkeit auf die Gründung der christlichen Gemeinde in Thessalonich zurück. Er hat sie auf seiner zweiten Missionsreise, und wir nehmen an, das war um das Jahr 50, gemeinsam mit dem Timotheus gegründet. Also 50 nach Christus, Thessalonich, oder heute heißt Thessaloniki, diese Gemeindegründung hat stattgefunden. Der Timotheus war mit dabei. Und das war damals eine wichtige Stadt. Sie war Hauptstadt der römischen Provinz Mazedonien. Jetzt braucht man nicht diesen Mazedonien-Namensstreit hier thematisieren, aber wir haben hier also bereits das Mazedonien der Antike. Hier ist der Statthalter gesessen. Es war die wichtigste Hafenstadt dieser Provinz. Sie ist an der bedeutendsten Ost-West-Verbindung des Römischen Reiches gelegen, nämlich an der sogenannten Via Ignatia. Das war also eine dieser Vias oder Viae, glaube ich, im Genitiv, Plural, keine Ahnung. Also die Wege, die Rom gebaut hat. Und dann sagt Paulus hier, jedes Mal, wenn wir im Gebet an euch denken, danken wir Gott für euch alle. Vor Gott, unserem Vater, müssen wir nämlich ständig an euch denken. Gebet verbindet. Nicht nur, dass es hier ein Brief ist, der die Menschen miteinander verbindet, sondern Paulus macht gleich deutlich, dass es noch etwas anderes gibt, was die Christen und Christinnen untereinander verbindet. Es ist Gebet. Gebet lässt mich nicht vergessen. Gebet ist meine Haltung gegenüber Gott und bringt mich zur Dankbarkeit. Und wir haben das vorhin gerade gesungen. Und Gebet ist der Ort, an dem ich Freude über Gottes Handeln ausdrücken darf. Gebet lässt mich über die Wirkungen des Heiligen Geistes nachdenken und lässt mich nochmal Revue passieren. Was haben Menschen alles erlebt? Wenn ihr in der nächsten Woche betet, dann wird euch vielleicht manches wieder in Erinnerung kommen, was wir heute bereits gehört haben. Gebet lässt mich nicht vergessen und es ist der Ort, an dem ich Freude über Gottes Handeln ausdrücken darf. Und das macht der Paulus hier deutlich. Gebet verbindet. Und wir kriegen ja die verschiedensten Gebetsbriefe und immer wenn dann wirklich auch Beziehungen dahinter stehen, dann macht das schon was aus. Dass wir an dieser Stelle eine Verbundenheit haben, die lässt sich nicht in 1.0 oder digital oder wie auch immer ausdrücken, die lässt sich auch nicht im Materiellen ausdrücken, die ist geistlich. So begrüßt er die Gemeinde. Ich muss ständig an euch denken, hier ist das tatsächlich wortwörtlich übersetzt. Also er ist in Gedanken ganz stark bei den Thessalonichern. Und dann beginnt er und sagt in dieser Trias daran, nämlich wie ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, daran, wie sehr euer Wirken von der Liebe bestimmt ist und wie unerschütterlich ihr an der Hoffnung festhaltet. Zum Ersten, daran, wie ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Glaube muss tätig werden. Aktiver Glaube, gelebter Glaube, Handeln im Glauben, das ist es, worum es dem Paulus geht. Also Glaube ist nichts rein Geistiges und bleibt nicht im Verborgenen und will sich viel mehr und ganz anders nämlich ausdrücken im Leben und ausdrücken im Handeln. Und das ist so die Frage auch an uns. Wie viele Male ist unser Zeugnis vielleicht bei einer Aussage geblieben und es kommt nicht zu einem wirklichen Erweis unseres Glaubens? Wenn wir heute in die Welt hinein fragen und schauen, dann ist es vor allen Dingen Glaubwürdigkeit, um die es geht. Und die Glaubwürdigkeit der Christen hängt heute an dem, was sie in der Welt auch tatsächlich vorantreiben, was sie bewirken, was spürbar ist für Menschen. Der Johann Gerd Onken, der ja zuständig war auch hier für die Gemeinde und dann die Gründung der Gemeinde auch angestiftet hat von Hamburg aus, hat dieses Siegel gehabt. Ich habe das schon mal gezeigt. Das ist sein Wahlspruch und der heißt Pro Gloria Dei et Bono Publico. Und da ist der Engel mit der Posaune, ein Rufer, ein Wächter, einer, der uns auffordert und diese Übersetzung heißt eigentlich, um Gott zu verherrlichen und um den Menschen Gutes zu tun oder Gutes zu wollen. Und ich finde das immer wieder so faszinierend, weil ich glaube, das ist die Lebensbestimmung von Christen. Und das soll sich auch so erweisen. Die Glaubwürdigkeit der Jesus-Nachfolger hängt tatsächlich an beidem. Gott die Ehre zu geben, bleibt unglaubwürdig, wenn ich damit nicht auch das Gute für die Menschen um mich herum will und verfolge. Wenn ich nicht bereit bin, Menschen zu dienen und sie zu lieben, dann ist die Verehrung für Gott eine private Schnurre. Dann ist die Verehrung für Gott eine persönliche Liebhaberei, wie sie heute einem jeden Menschen gern zugestanden wird. Ja, es kann jeder so sein Pläsierchen haben, aber das hat überhaupt keine Auswirkung für diese Welt, für diese Gesellschaft. Solch einen Glauben, heißt es dann, möge doch jeder für sich selber behalten. Mir kommt dann nochmal diese Geschichte bei Awakening. Die meisten wissen, wovon ich rede. Die Stellungnahme des ÖVP-Parteichefs Kurz am Sonntag vor 2 Wochen. Nämlich nicht, was viele kritisiert haben, was ich auch sehr mühsam fand und störend fand, sondern eine kleine Bemerkung, die er gemacht hat. Als er sich nämlich bei den Awakening-Besucherinnen und Besuchern für ihren Beitrag in der Gesellschaft bedankt hat, da habe ich mich gefragt, ob diese Dankesworte hoffentlich auf offene Ohren gestoßen sind und ob sie ein Nachdenken bei den Zuhörern ausgelöst haben. Und an was der Sebastian Kurz da wohl gedacht hat, als er das gesagt hat. Auch wie weit er die Versammlung und das Publikum in der Stadthalle überhaupt kennt. Und ob er mit mehr Kenntnis über die vertretenen christlichen Gemeinden nicht auch sagen könnte, dass der Beitrag vielleicht auch noch ganz anders ausfallen könnte, der für die Gesellschaft möglich ist. Dass praktizierte Nächstenliebe sich vielleicht nicht nur auf ein paar Spezialthemen erstrecken muss. Oder dass sich Gemeinden manchmal mehr um sich selbst drehen, als zu fragen, was kann ich für diese Stadt tun. Das heißt für mich nicht, dass die Awakening-Community nicht bereit ist, die Liebe Gottes praktisch spürbar zu machen, ganz bestimmt. Das sind viele, die das von Herzen gerne wollen. Aber es ist gerade in dieser, sozusagen in diesem Rahmen die Frage, wie weit das überhaupt im Blick ist. Wer verkündet diesen Blickwinkel? Die Auswirkungen stehen manchmal, habe ich den Eindruck, nicht ganz dafür. Und ich kenne diesen Bereich. Ich war ja im Lebensschutz tätig und habe in der Lebenskonferenz im Vorstand mitgearbeitet. Und da ging es um die Verhinderung von Abtreibungen, was unser aller Ziel ist und ganz bestimmt wichtig ist. Und da gab es immer ausreichend Menschen, die in der Öffentlichkeitsarbeit stehen und auch stehen wollten. Und das Programmieren, also das Ausrufen der eigentlich richtigen Politik, ist vielen leicht gefallen. Wenn es aber darum ging, dass unmittelbar in der Krisenberatung Menschen gebraucht werden, in der Beratung von Frauen in Krisen, dann haben sich bei weitem nicht so viele zur Mitarbeit gefunden. Da war es ja auch wesentlich schwerer, Erfolge zu erzielen. Schwangere Frauen in Krisen ziehen sich schnell wieder zurück, wenn ein Beratungsgespräch vielleicht nicht ergebnisoffen geführt wird, wenn eine Agenda spürbar ist, wenn Voreingenommenheit gespürt wird. In der Drogenarbeit, in der Begleitung von Abhängigen ist das nicht anders. Die Arbeit ist viel weniger spektakulär und vorzeigbar. Die Rückschläge halten sich oft mit den Erfolgen die Waage. Aber um nichts anderes geht es, dass der Glaube erlebbar ist, weil er gelebt wird. Dass der Glaube tätig ist, dass er aktiv ist, dass es um das Handeln im Glauben geht und nicht um etwas rein Geistiges, nicht um etwas Verborgenes, sondern etwas, was ich ausdrücken will im Leben und im Handeln. Die Berufung von uns Christen ist das praktische Ausleben unseres Glaubens. Das heißt, das Leben im Glauben baut Kirche, baut Gemeinde. Unser Leben im Glauben ist elementar für den Aufbau von Gemeinde. Und das war auch den Reformatoren wichtig. Die haben ja das betont, dass es um den Alltag geht, im Gegensatz zur katholischen Kirche, die alles auf den Kultus und alles auf die Messe geworfen hat. Mitten im Alltag der Welt bewährt sich unser Glaube. Das ist die Botschaft der Reformation. Der Alltag der Welt zählt vor Gott. Das, was wir jeden Tag tun, das zählt. Und das macht den Unterschied. Und dabei geht es um vieles, was dann im Gottesdienst gar nicht mehr sichtbar ist, was im gemeinsamen Erleben vielleicht gar nicht so auffällt, was nicht messbar ist, was nicht vorweisbar ist. Und doch ist es entscheidender. In unserer MOGA-Vision unter dem Kapitel Gelebter Glaube steht dieser eine Satz: Dieser Glaube prägt uns auch in der Familie, im Beruf und unseren tagtäglichen Begegnungen. Und ich denke mal, genau, aber wie geht das? Wie schaut das aus? Das ist die Frage. Und dann steht auch noch, wir sind Suchende und Lernende mit einem klaren Ziel, mit viel Offenheit und Weite auf dem Weg dorthin. Und das wünsche ich uns, dass wir an dieser Stelle sehen, wie vielfältig das sein kann, dass Glaube sich ausdrückt. Wir haben bei unseren Vorbereitungen für Erntedank in der letzten Woche gemeinsam mit den Vertretern aus Bratislava, wir wünschen uns, dass einige aus der Gemeinde in Bratislava kommen, überlegt, wie können wir dort ein gemeinsames Zeichen setzen. Und ich fand das eine gute Idee, dass dann der Kollege aus Bratislava gesagt hat, können wir nicht alle etwas mitbringen und das dann hier auftürmen und das dann auch Menschen weitergeben, die etwas brauchen von dem vielen, was wir haben. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir für die Obdachlosenarbeit, die Theresa kennt das, im Park hier, im Esterhazy-Park, sammeln wollen und schauen, ob wir einfach hier auch etwas für diese Arbeit, Frühstück für Obdachlose, auch zusammenlegen können. Ein bisschen ein Zeichen. Das zweite hier in diesem einen Vers, wie sehr euer Wirken von der Liebe bestimmt ist. Liebe bestimmt unser Handeln, heißt, dass da kein Kalkül im Spiel ist, dass da kein Interesse an Ansehen und Anerkennung im Spiel ist, aber die Zuneigung und die Liebe zum Nächsten und zur Nächsten. Und auch da wieder die MOGA-Vision. Da heißt es, was wir alles versuchen anzubieten, und das sind ja auch Vorgaben, denen wir uns immer weiter annähern wollen, aber es heißt dann zum Schluss, Menschen erleben und lernen Liebe, werden heil, erfahren und üben Vergebung, sind geborgen in der Gemeinschaft und in Gott. Einfach Fragen an uns selbst. Sind unsere Angebote deutlich und verständlich? Treffen sie auf einen Bedarf? Erhalten wir die Rückmeldung auf unsere Angebote, dass wir gebraucht sind? Was würden sich Menschen wünschen, die zum ersten Mal in die Gemeinde kommen? Ein Bedarf an familienfreundlichen Gemeinden ist meiner Meinung nach heute offensichtlich. Wenn Kinder in ihrem Erlebnishorizont erreicht werden und wenn sie sich wohlfühlen in der Gemeinde, dann macht das einen großen Unterschied. Wenn sich das auch im für alle sichtbaren Gemeindeleben niederschlägt, wenn alle beteiligt sind, mit dieser gemeinsamen Aktion mit dem Fallschirm zuletzt bei der Segnung von der Johanna haben wir so ein bisschen auch die Kinder mit drin gehabt und ich fand das ein schönes Bild. Und das Zweite ist, ich glaube, dass Gemeinde, um diese Liebe leben zu können, auch kleinere Einheiten braucht, damit eine Gemeinde groß sein kann und weiter groß werden kann. Es braucht die Kleingruppen, es braucht diese Räume für verbindliche Gemeinschaft, für Begleitung und für gegenseitige Unterstützung im täglichen Leben. Es braucht die Kleingruppen auch als Seelsorgeorte und als Freundschaftsplätze. Und der dritte Teil in diesen Versen, und wie unerschütterlich ihr an der Hoffnung festhaltet. Da heißt es in unserer MOGA-Vision, unsere Hoffnung in Gott ist lebendig und stark. Die MOGA ist ein Zufluchtsort, Oase des Lebens. Wir erhalten Orientierung und neue Perspektiven, die über unsere Möglichkeiten und unser Leben hinausgehen. Auch da werden Erwartungen geweckt. Ein Traum von Gemeinde, erstrebenswert vom Anfang bis zum Ende dieser Aussagen, aber wieder hingelangen. Was ist, wenn Durststrecken kommen, wenn scheinbar gar nichts mehr weitergeht? Wenn es so lang schon keine Veränderung zum Positiven hin gibt? Ich glaube, dass für dieses Hoffnungskapitel es auch eine Menge an Geduld braucht als Qualität einer Gemeinde. Geduld mit Situationen, Geduld mit Menschen, Geduld mit den erschwerten Bedingungen, unter denen wir manchmal arbeiten müssen. Und praktisch braucht es diese Räume für die Geduld. Geduld miteinander, Geduld mit Situationen, das muss konkret gelebt werden. Ein solcher Raum ist für mich die Gemeindeversammlung. Hört sich vielleicht überraschend an, aber ich glaube, dort sind wir an der richtigen Stelle. Dort können wir die Ziele ins Auge fassen, dort gilt es aber auch jeweils das Augenmaß für jede Fragestellung zu finden. Wie viel Aufmerksamkeit braucht die eine oder die andere Thematik denn wirklich? Was fördert die Geduld untereinander? Was stärkt unsere gemeinsame Hoffnung? Was verdient weniger Aufmerksamkeit, weil es eben nicht auferbaut? Die Gemeindeleitung hat eine wesentliche Aufgabe, in der Vorbereitung, in der Gemeindeversammlung sind wir alle gefragt. Welche Anliegen sind wesentlich? Was fördert den Bau? Was soll geistlich angesprochen werden, wenn es gilt, etwas nachzuholen? Was gehört auch nicht gesagt, weil die Geduld auch Geduld mit Menschen und Situationen beinhaltet? Und ein weiterer Raum der Hoffnung und Geduld für mich ist auch das ELF, das erweiterte Leitungsforum, wo wir dann viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einladen und aus den Arbeitsteams und Arbeitsbereichen hören. So ein Ort der Reflexion, des Austauschs, der Rückmeldungen. Weniger der Klageraum als der Hoffnungsraum. Welche Entwicklungen machen uns Mut? Welche Maßnahmen scheinen endlich zu greifen? Wo hat sich etwas bewährt und was haben wir auch wieder fallen gelassen, weil es keine Frucht gebracht hat? Gemeinde als GmbH. Gemeinde als Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Das wäre das, was wir brauchen. Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Und die drückt sich aus in solchen Räumen der Begegnung. Und dann sagt Paulus zum Schluss, also all drei Sachen, das alles ist ja das Werk unseres Herrn Jesus Christus. Also das machen wir ja nicht alles selber, ganz nüchtern. Damit wir uns keinen Dünkel zu legen, sagt Paulus, und warum hat das alles bei euch so funktioniert, liebe Geschwister? Weil es Christus ist, der all das möglich macht. Er macht Gemeinde, er möchte Gemeinde zu dem machen, was ihre Bestimmung ist, zu einer Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Wir lesen weiter. Das Evangelium vertreten ohne Hintergedanken ist mein zweiter Punkt. Da heißt es ja, ihr von Gott geliebten Brüder und Schwestern, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten, es geschah mit machtvollen Taten, mit Hilfe des Heiligen Geistes und mit großer Überzeugungskraft. Was heißt das mit der Erwählung? Das ist ja ein spannendes Kapitel, da wird viel theologisch in der Zwischenzeit auch wieder neu darüber diskutiert. Wir denken an die Gedankengebäude der Reformationszeit, die Lehre von Erwählung und Nichterwählung. Hier geht es, glaube ich, um etwas viel Simpleres. Der Glaube als eine tiefe Beziehung zu Gott entsteht nicht durch eine Auswahl von Angeboten. Also Glaube kommt nicht, wenn ich durch den Supermarkt der Weltanschauungen hindurchgehe, sondern Glaube entsteht durch ein Betroffensein von der Kraft des Heiligen Geistes. Glaube entsteht da, wo es dieses persönliche Begegnen mit dem Wort ist, wo dieses sich angesprochen fühlen passiert. Und darum kann man das, was passiert, nur passiv beschreiben. Ich bin erwählt. Mich hat etwas getroffen. Ich bin ein Geliebter und plötzlich erlebe ich das auch. Euch hat Gott, der eine lebendige Gott, angesprochen, sagt der Paulus. Er hat euch berührt, er hat euch erwählt. Und darum ist das nicht elitär im Sinne von Arroganz, sondern es geht um eine Berufung. Er hat dich und mich gefunden und erwählt. Und das haben die Menschen von Anfang an verstanden. So wie die ersten Jünger berufen wurden und Jesus ihnen sagt, folge mir nach, geh mir nach. Ich habe dich erwählt. Ich habe mich für dich entschieden. Also Gott ruft heraus aus deiner Masse der Mitläufer oder Mittrotter und sagt, du bist wertvoll, du kannst etwas aus deinem Leben machen. Du musst nicht dem nachlaufen, was alle machen. Und wenn es noch so blöd ist, du kannst lernen, dass das, was die Gebote meinen, also du sollst nicht töten, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, dass das kluge Wegweiser Gottes sind, die dem Leben dienen. Und dann gilt nicht einfach, das machen eh alle, sondern wer erwählt ist, sagt eben nicht, das machen eh alle. Schummeln, betrügen, auf den eigenen Vorteil achten. Auch wenn es viele sind, ich will nicht dazugehören. Das ist Berufung, das ist Erwählung, die hier gemeint ist. Und dann geht es um diese Kraft. Und Kraft heißt hier für Paulus, dass er eben nicht mit Redekunst, mit menschlicher Weisheit vorangegangen ist. Ja, das wäre in der Antike damals seine Kraft gewesen. Worte, die philosophisch gezogen haben, die etwas gegolten haben in der damaligen Diskurslandschaft. Nein, er hat sich gar nicht sonderlich bemüht zu zeigen, wie vernünftig das Evangelium doch im Licht der griechischen Philosophie ist, sondern er hat es einfach selber wirken lassen. hat es schlicht gepredigt, im Bewusstsein, dass es Gottes Wort ist. Er hat geglaubt, dass das Wort seine eigene Wirksamkeit entfaltet. Es ist ja die Kraft Gottes zum Heil für jeden, der daran glaubt. Das Wort, das er verkündet, ist kein leeres Wort, wie es menschliche Weisheit ist. Das ist dem Paulus bewusst. Sondern es ist das Wort von Christus. Das Wort vom Kreuz. Es war durch Tatsachen gedeckt. Durch Tod und Auferstehung. Es ist Gottes Weisheit, die der Heilige Geist vermittelt hat. Gott selbst war mit seinem Wort anwesend, könnten wir sagen. Und er hat die Hörer selber vor sein heiliges Angesicht gestellt. Also Gott schafft durch sein Wort, dass im Mund der Apostel, der Verkündiger war, Einsicht und Überzeugung. Und das ist die Kraft, die der Heilige Geist hier bewirkt. Und darum geht's. Es wird nicht berichtet, was hier im Einzelnen passiert ist. Vielleicht gab es auch einige spektakuläre Auswirkungen. Aber es wird berichtet, dass die Gemeinde unter Bedrängnis war, dass sie unter Druck war, dass sie verfolgt war und trotzdem an diesem Wort festgehalten hat. Ihr habt es als das, was es ist, in Wahrheit aufgenommen, sagt Paulus etwas später. Und dann lesen wir weiter. Heißt es, ihr wisst doch, wie wir uns mit Rücksicht auf euch verhalten haben, damals, als wir bei euch waren. Ihr seid unserem Beispiel gefolgt und damit dem Beispiel des Herrn. Obwohl ihr selbst in großer Not wart, habt ihr die Botschaft mit Freude angenommen. Die Freude kommt vom Heiligen Geist. So seid ihr zum Vorbild geworden für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia. Das Wort des Herrn wurde von euch aus nicht nur nach Mazedonien und Achaia weitergetragen, nein, die Nachricht, was ihr jetzt an Gott glaubt, hat sich überall verbreitet. Darüber brauchen wir also nicht mehr zu berichten. Die Leute erzählen nämlich schon, wie gut ihr uns aufgenommen habt. Sie erzählen auch, wie ihr euch von den Götzen abgewendet und Gott zugewendet habt. Jetzt dient ihr dem lebendigen und wahren Gott. In Zeichen tiefer Krisen, in Zeiten, in denen wir in Not sind, ist diese Entscheidung eine ganz andere. Dass Menschen sehen, jetzt ist es klar, ich habe Rettung in Jesus. Die Botschaft von Jesus ist die einzige, die sie aus dem Sumpf holen kann. Das unbedingte Angenommensein als Botschaft, die wirklich heil macht, wenn ich sonst nichts mehr sehe, was mich hält. Und daraus dann Umkehr im wahrsten Sinne des Wortes. Neue Werte, neue Lebensziele setzen und sich wegkehren von Lehren und hohlen Lebenskonzepten. Und so ist diese Gemeinde entstanden. Da sind Mitglieder, junge Christen aktiv geworden und sie setzen Zeichen über die eigene Gemeinde hinweg, über die eigene Heimat. Nicht nur hier, auch woanders soll es zu diesen Lebenserfahrungen kommen. Menschen wollen überall dieses neue Leben. Also schicken wir die aus, die sich senden lassen, und die Nachricht vom Glauben der jungen Christen läuft flott weiter. Und dann sagt Paulus, dass er ja gar nichts mehr sagen muss. Ach so, du meinst die Gruppe, die sich zur Lehre des Nazareners halten, Heiden und auch Juden und niemand mehr unter ihnen, der sich an die Götter wendet. Ja, ja, das haben wir schon gehört. Sie lehnen alles ab, außer die Schriften der Juden und den gekreuzigten Nazarener Jesus und seine Worte. Deren Glauben möchte ich mal haben. So ist wahrscheinlich geredet worden. Beeindruckt, vielleicht selber unentschieden, aber Menschen sind bekannt gewesen. Und dann kommt es. Zum dritten, und da sind wir dann bei dem letzten Aspekt dieses ersten Kapitels, nämlich zur Hoffnung. Daran festhalten, dass Gott selbst unseren Zielhorizont setzt. Zum Schluss sagt Paulus zu den Thessalonichern, ihr wartet darauf, dass sein Sohn vom Himmel her wiederkommt. Jesus, den er vom Tod auferweckt hat, der rettet uns vor dem Zorn Gottes, der uns erwartet. Was hat für die Thessalonicher Hoffnung bedeutet? In einem frustrierenden Alltag, in einem angegriffenen Alltag. Sie haben vertraut, dass Jesus ihnen bald eine neue Zukunft eröffnet. Nirgendwo anders wie im ersten Thessalonicher Brief ist die Naherwartung so stark, dass Jesus jetzt und bald wiederkommt. Dass Jesus jetzt und bald vom Himmel wieder herabsteigt. Und diese Naherwartung springt einem im ganzen Brief entgegen. Es dauert nicht mehr lang. Das war das Motto. 2000 Jahre später. Was sagen wir? Ich glaube, wenn wir die richtige Perspektive einnehmen, dann dürfen wir sagen, liebe Thessalonicher, wir sind noch besser dran als ihr, weil wir sind der Geschichte noch viel näher. Jeden Tag, jede Woche sind wir dem wiederkommenden Herrn ein Stück näher. Ihr hattet noch 2000 Jahre vor euch. Und wenn sonst nichts mehr Hoffnung gibt, diese Hoffnung bleibt. Also umgekehrt, vor allen menschlichen Hoffnungen, und die allermeisten dieser Hoffnungen sind ja im Licht betrachtet ziemlich irreal, menschliche Hoffnungen. Für uns steht diese Hoffnung, dass Jesus auf dem Weg ist zu uns. Ist uns das bewusst? Advent, diese Zeit im Kirchenjahr, ist ja nicht nur eine bestimmte Zeit, sondern sie drückt etwas aus davon, dass wir in dieser Hoffnung stehen, dass Gott auf uns zukommt. Im 1. Petrusbrief im Kapitel 4 heißt es, bald wird es eine neue Zeit geben und das Ende allen bisherigen wird da sein. Also es geht nicht darum, dass wir uns schrecken müssen, sondern dass wir sagen müssen, es kommt etwas Gutes und es kommt etwas viel Besseres. Das heißt nicht, dass wir nichts mehr gegen den Klimawandel tun müssten. Wer weiß, was Gott mit dieser Erde vorhat. Aber es heißt, dass wir ein Stück weiter sind als die Thessalonicher, ganz, ganz schlicht. In einer Zeit, in der sich viele Dinge verändern, vom Wetter und Klima bis hin zur politischen Lage, in einer Zeit der Veränderungen im Gleichgewicht unter den Weltmächten, in einer Zeit, in der der Wechsel zwischen alten und neuen Bedrohungen so schnell geht, dass man das nur mal als Gezwitscher im Internet wahrnimmt, in dieser Zeit hält die Gemeinde Jesu daran fest, dass Gott selbst den Zielhorizont setzt. Gott hat das alles dennoch in der Hand. Und er setzt den Horizont, er setzt das Ziel. Und Hoffnung entsteht durch Vertrauen. Und so wie das Vertrauen untereinander wachsen muss, damit wir auch aufeinander hoffen, so darf auch das Vertrauen zu Gott wachsen, um unsere Hoffnung größer zu machen. Veränderung innerhalb einer Gemeinschaft hat mit Hoffnung zu tun. Veränderung in der Gemeinde hat genauso mit Hoffnung zu tun. Ich erwarte und ich rechne damit, dass Dinge anders werden. Unser wachsendes Vertrauen auf Gott, auch in Bezug auf unsere unmittelbare und auf die fernere Zukunft, darf wachsen, zu einer immer größeren Hoffnung werden. Die Hoffnung heißt, Gott selbst hat die Zukunft in der Hand. Er setzt die Horizonte für unsere Ziele. Er hat unsere Hoffnung längst dahin verwiesen, wo er in Jesus Christus unsere Zukunft sein will. Am Ende wird Jesus sein großes Wiedersehen feiern mit uns. Und es wird, so sagt er selbst, ein Fest, ein Hochzeitsmahl sein. Und der Zorn Gottes wird an uns vorübergehen. Das Ganze funktioniert aber weniger über riesige Billboards und Anzeigetafeln. Und es ist auch nicht die Botschaft für die großen Stadien. Eine Hoffnungsgemeinde zeichnet sich nicht durch große Worte im Allgemeinen aus, sondern durch Menschen, die wieder Hoffnung von Gott bekommen haben, die diese Hoffnung leben. Auch und gerade nachdem ihr Karren an die Wand gefahren ist. Ein schlechtes Zeugnis ist noch relativ wenig Karren an die Wand gefahren. Aber Hoffnung steht über allem. Eine Hoffnungsgemeinde zeichnet sich durch ihre Menschen aus, die auch aus der Erfahrung des Scheiterns heraus Mut gewinnen und anderen wieder Mut machen können, weil sie die Hoffnung nicht aus ihrer eigenen Kraft herausholen, sondern weil sie diese Hoffnung haben in ihrem Vertrauen zu Gott. Amen.